Zentralentunnel. Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Marco Kalle. Nach der Verhaftung des Stadtpräsidenten von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ruft dessen Partei CHP für heute zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Damit soll die Freilassung von İmamoğlu erreicht werden. Es werden tausende Menschen erwartet. İmamoğlu war vor 10 Tagen festgenommen worden wegen Korruptionsvorwürfen. Als Stadtpräsident von Istanbul wurde er abgesetzt. Zurzeit sitzt der 53-Jährige im Gefängnis. Die Festnahme löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Die Polizei verhaftete bei Kundgebungen hunderte Menschen. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle mit der Verhaftung İmamoğlu's seinen wichtigsten politischen Gegner loswerden. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien haben mehrere Länder und Organisationen Myanmar Hilfe zugesagt. China werde für das Land humanitäre Güter bereitstellen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar. Das teilte die chinesische Botschaft in Myanmar mit. Die EU kündigte an, erste Soforthilfe in der Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitzustellen. Die Militärregierung in Myanmar bestätigte bisher rund 1000 Todesopfer und über 2300 Verletzte. Auch das benachbarte Thailand ist vom Beben betroffen. Nach wie vor werden dort zahlreiche Menschen vermisst. Zum Sport. Fanny Smith gewinnt zum 4. Mal den Gesamtweltcup im Skicross. Diesen sicherte sie sich mit einem 3. Rang beim heutigen Weltcuprennen im schwedischen Idre Fjäll. Die 32-jährige Wattländerin zeigte sich sichtlich erfreut über ihren Erfolg.
Es ist schon viele, viele Arbeit nach, ich weiß nicht, es ist meine 16. oder 17. Saison in diesem Sport professionell und noch da sein und noch eine Kugel zum Holen ist ja unglaublich.
Letzte Woche war Fanny Smith in St. Moritz bereits Skicross-Weltmeisterin im Einzel und im Team geworden. Das Wetter. Im Norden ist es heute oft grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es freundlicher bei 18 Grad. Morgen Sonntag ist es im Norden dann zeitweise sonnig bei 15 Grad und im Süden meist sonnig bei 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich David Burkhardt.
Regional Diagonal Magazin.
Regional Diagonal. Heute schauen wir auf Bern und fragen, wie weit dürfen Schulleitungen gehen, wenn sich die Schüler nicht an die Regeln halten. Wir erfahren in Basel, was ein Arbeitsrappen ist und warum der die letzten Jahrzehnte überlebt hat. Tauchen ein zu Luzern in die Geschichte der Chalets und wie die den Weg in die Stadt gefunden haben. Versuchen in der Kantonsbibliothek St. Gallen als Detektiv alte Schriften zu entziffern. Und steigen zu baden ins heisse Thermalwasser, das von der ganzen Bevölkerung genutzt werden soll, findet ein Verein. Regional Diagonal, die Sendung mit den Geschichten aus den Regionen. Heute mit dem Benedikt Erni. Vandalismus und Gewalt. Die Schule Bümplitz bei Bern hat mit dem immer wieder zu kämpfen. Wie andere Schulen auch. Was aber kann man dagegen machen? Schülerinnen und Schüler bestrafen? Die Massnahmen, die das Schulhaus Bümplitz ergriffen hat, passen gewissen Eltern nicht. Sie reden von Kollektivstrafen. Das richtige Mass finden, ein schmaler Grat. Aus Bern, der Thomas Pressmann.
Toilettentüren verschmiert, die WC unter Wasser, Zigarettenrauch in der Luft. Wegen diesen Problemen bei den WC hat die Schulleitung nichts mehr anders gewusst, als die Türen bei den WC-Anlagen abzumontieren. Das irritiert zum Beispiel die Mutter. Wegen der Anonymität ist ihre Stimme nachgeredet.
Mein Kind hat probiert, so häufig wie möglich gar nicht erst auf die Toilette zu gehen. Die Mädchen sind zu den Gielen schauen und umgekehrt. Es ist eine Kollektivstrafe und das ist doch nicht sinnvoll.
Jetzt sind die Türen zu den WC-Anlagen wieder da. Die Schule betont, dass die Türen zu den einzelnen WC-Kabinen dran waren, nur eben die Türen zu den Anlagen sind weggekommen. Jetzt ist es so, dass die Jugendlichen, wenn sie aufs WC wollen, den Schlüssel bei der Lehrperson müssen holen und sich ihre Liste eintragen. Eine andere Mutter findet das schwierig.
Die Lehrkräfte wollten unbedingt wissen, wer die Toilette alle kaputt hat. Aber so, das ist doch Erpressung.
Der Schulleiter, der Bastian Stauder, sieht es anders. Er redet nicht von Strafen.
wüsste jetzt nicht, was wir genau erpressen. Wir möchten eine Verhaltensänderung herbeiführen, zu einem korrekten Verhalten. Ich finde das ein legitimes Anliegen.
Er bestätigt, dass es Problem gibt an Schule, mit der Disziplin, mit Gewalt. Zum Teil haben die Schülerinnen und Schüler in der Pause darum auch nicht mehr raus dürfen. Ist das der richtige Weg? Die Doris Seidner bildet an der Pädagogischen Hochschule zu Bern angehende Lehrpersonen aus. Der Erziehungswissenschaftler will zum konkreten Fall nichts sagen. Sie sagt aber,
wichtig erscheint mir, und das vermitteln wir auch unseren angehenden Lehrpersonen, dass sie eben die Situation betrachten, eine Güterabwägung machen und versuchen, durch einen Perspektivwechsel auch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu verstehen, um gemeinsam dann zu Lösungen zu führen.
Für sie ist klar, ob Strafen oder Massnahmen, das alles nützt sie nichts, wenn die Schule einfach bestimmt, was geht, und so probiert, eine gewisse Härte zu zeigen.
Am besten ist es eigentlich, dass wenn Beteiligte an einem Strang ziehen, ne, wenn Eltern, Schulleitung, Lehrpersonen, wenn man gemeinsam dann auf Probleme schaut, im Dialog bleibt und nach Lösungen sucht.
Lösungen für Probleme im Schulalltag. Ein Alltag, wo das Bümplitz an der Schule im Moment der schwierigen ist. Die Schule Bümplitz setzt auf einmal weiterhin auf einen runden Tisch, wo die Kantonspolizei und Sozialpädagoginnen und Pädagogen dabei sind. Und hoffen so, dass sich der Alltag dann mal bessert.
In diese Situation will niemand kommen. Plötzlich auf der Strasse stehen ohne Job. Dann heisst es, Bewerbungen schreiben und wieder eine Stelle finden. Was auch eine Möglichkeit wäre, sich selbstständig zu machen. Gerade wenn man arbeitslos ist, ist das aber eine schwierige Sache. Es kostet und ist ein grosses Risiko. In der Region Basel hilft in dieser Situation eine Stiftung, die es genau seit 40 Jahren gibt. Die Stiftung Arbeitsrappen. Eine Stiftung mit einem historischen Hintergrund, der zurückgeht bis in die 30er Jahre. Martina Engli.
Damals in den 30er Jahren während der Weltwirtschaftskrise war die Arbeitslosigkeit in Basel auf einem Höchststand. Darum hat die Politik den sogenannten Arbeitsrappen ins Leben gerufen. Von jedem Franken Steuereinnahmen ist ein Rappe in einen Solidaritätsfonds geflossen, erzählt die Präsidentin von der Stiftung Arbeitsrappe, Beatrice Bowald. Und mit diesem Fonds sind in der ganzen Stadt Renovationen gemacht worden.
Man hat dann geschaut, dass erwerbslose Bauarbeiter durch Aufträge dann noch sich selber den Lebensunterhalt verdienen können.
Bis 1946 hat es den Arbeitsrappen gegeben. Und das Geld, das im Fonds war, hat bis in die 80er Jahre gelangt. Wo dann Mitte der 80er Jahre die Arbeitslosenversicherung kam, hat der Kanton den Arbeitsrappen abgeschafft.
In seiner Zeit war aber die Arbeitslosigkeit hier in Basel wieder im Steigen begriffen. Und dann haben kirchliche, soziale Kreise, Caritas, Pfarramt für Industrie und Wirtschaft und andere gefunden, ja nein, das geht doch nicht. Und haben dann gefunden, dann tun wir doch eine Solidaritätsabgabe auf freiwilliger Basis einführen.
Es war die Geburtsstunde der Stiftung, die es jetzt seit 40 Jahren gibt. Mit Spenden werden Arbeitslose unterstützt, die sich in der Region Basel selbstständig machen wollen. Sie können ein zinsloses Darlehen aufnehmen, bis maximal 20'000 Franken. Einer von ihnen ist der Steinmetz Jérôme Lorenz. Er war in einer Firma als Steinmetz angestellt und hat vor eineinhalb Jahren seine Stelle verloren. Kurz darauf hat er entschieden, dass er selbstständig werden will. Ein Entscheid, wo noch viel daran umstudiert hat.
Es ist nicht einfach. Vor allem, ich habe eine junge Familie, zwei kleinere Mädchen. Und mit meiner Frau zusammen haben wir auch müssen darüber reden, soll ich den Schritt machen oder nicht, längt es uns.
Neben dem zinslosen Darlehen sei auch vor allem auch froh gewesen ums Coaching, das die Stiftung anbietet.
Ich habe viele Sachen nicht gewusst. Wo ich mich muss anmelden, was für Versicherungen kommen und das und das. Ich glaube, ohne den Coach wäre es wirklich viel schwieriger gewesen.
Heute, ein Jahr später, läuft es gut in seiner Einmann-Firma. Er hat viele Aufträge und er kann vor allem eins genauso arbeiten, wie er will. Und so lebt der Gedanke vom Arbeitsrappen weiter zu Basel, auch 90 Jahre nach der Weltwirtschaftskrise.
Die Martina Englin. Und jetzt ab in die Berge. Alphorn, Schocki, Käse. Wenn man im Ausland sagt, man kommt aus der Schweiz, dann geht es meistens um eine heile Welt in den Alpen. Und in diesem Bild darf natürlich auch das Chalet nicht fehlen. Die alten Holzhäuser. Die gibt es aber mittlerweile nicht nur in den Bergen, sondern auch zumindest in der Stadt, zum Beispiel in Luzern. Wie ein Chalet den Weg von den Bergen in die Stadt gefunden hat, dem geht eine Ausstellung im Gletschergarten zu Luzern nach. Der Markus Föhn.
Es sind nur ein paar Schritte weg vom Leuenplatz im Zentrum von Luzern und schon steht es hier. Das Chalet Elisabeth von 1869. Ein Holzbau auf einem Sockel, drei Stöcke hoch, Laubsägelifizierung. Fast wie in einem Bergdorf, könnte man meinen. Falsch, sagt der Stefan Steger von der Denkmalpflege vom Kanton Luzern. Die alten Häuser in den Alpen waren die Blockbauten und das ist das Chalet Elisabeth nicht.
Aber das ist noch die Zeit, 1869, wo man das recht frei interpretiert hat und wo man vor allem so das Bild selber entwickelt vom Schweizer Haus oder Schweizer Chalet.
Dass das Bild von einem Chalet in dieser Zeit entwickelt worden ist, heisst sie auch, was wir heute häufig als typisch Chalet anschauen, sei eigentlich gar nicht so typisch.
Das Chalet kommt im Ursprung einfach von einem ganz einfachen Unterstand auf der Alp. Von dem her gibt es das Urschalet so nicht, sondern es ist immer einfach eine Interpretation.
Eine Interpretation von einem Haus, das für die Sehnsucht nach einer unschuldigen, heilen Welt stieg. Zu verdanken ist das der romantische Dichter vom 18. Jahrhundert. Sie haben geschwärmt von der Bergwelt und einen richtigen Boom ausgelöst. Aus ganz Europa sind Reisende in die Schweizer Alpen gekommen. Zurück in ihrer Heimat haben sie teilweise angefangen, die Häuser nachzubauen, die sie dort gesehen haben, einfach viel grosszügiger. Das ist mit der Zeit so populär geworden, dass in Frankreich unzählige grosse Chaletfabriken entstanden sind, sagt der Stefan Steger.
Das Chalet ist das erste Fertighaus, das es in der Geschichte gibt. Das ist bereits im 19. Jahrhundert möglich, dass man ein Chalet bestellt nach seinen Wünschen und das wird dann gesagt und gebracht und vor Ort aufgestellt.
Und irgendwann sieht dann da auch die Schweiz auf den Geschmack gekommen.
Chalet in der Schweiz ist ein Reimport, wie man heute würde sagen. Das ist im Ausland aufgenommen worden, die Idee, interpretiert und eigentlich auch in die serielle Herstellung überführt worden und ist nachher zurückgekommen. Und hat sich dann in der Schweiz eigentlich auch sehr verbreitet.
Gerade auch in den Städten, die vor dem Ersten Weltkrieg stark gewachsen sind und wo viele Leute ein Stückchen Bergromantik gesucht haben. Wie vielleicht auch die, die das Luzerns Chalet Elisabeth gebaut haben. Ein typisch schweizerisches Haus, wo aber mehr drin steckt als nur Schweiz.
Der Markus Föhn hat berichtet, die Ausstellung im Gletschergarten zu Luzern. Die geht noch bis Ende Jahr. So, und jetzt schieben wir die Brille ein bisschen führen und versuchen mal, die Schriften hier zu entziffern. Schriften aus der sogenannten St. Galliensien-Sammlung von der St. Galler Kantonsbibliothek Vadiana. Helfen beim Entziffern von diesen zum Teil sehr alten Büchern soll einerseits der Computer, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Gesucht sind Schriftendetektive, Karin Kobler.
Ein Teil kann KI übersetzen, aber längst nicht alles, sagt Nora Jäcki, die in der Vadiana wissenschaftliche Bibliothekarin ist.
Man sieht jetzt zum Beispiel bei dieser Seite, beim handschriftlichen Text, der so blau umrandt ist, das hat die Maschine vermutlich erkannt. Aber man sieht auch, es hat immer wieder Zeilen, wo es scheinbar nicht erkannt hat, was der Text ist. Also da bleibt wirklich viel offen, wo die Menschen machen.
Die Vadiana sucht darum jetzt bewusst Leute, die keine Fachleute sind, sondern Leute, die Freude daran haben, um Detektivarbeit zu machen. Speziell können muss man dafür nichts. Wer die Schnürli-Schrift kann, der hat es vielleicht ein bisschen einfacher, um die alte Schreibschrift mit dem Namen Korrent zu lesen. Aber eben, schwierig wird es dort, wo es undeutlich wird, sagt Joanna Berli, Historikerin und Mitarbeiterin bei der Spezialabteilung Historische Bestände und Sammlungen von der Kantonsbibliothek. Sie freut sich darauf, zum herauszufinden, was in diesen alten Protokollbüchern aus den 1820er Jahren steht, wo als erstes sollen gelesen werden und wo es um die eigene Geschichte von dieser St. Galliensien-Sammlung geht.
Man weiss nicht wirklich, was drin schlummert. Und die Idee ist, um Leute, die motiviert sind, zum Handschriften lesen oder auch lesen lernen und auch mit digitalen Tools zu arbeiten, dass die uns helfen, um diese Geschichte zu erfassen.
Planen zeigen auch Treffen, wo sich die Schriftdetektivinnen und Detektive dann austauschen können, sich Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wo man beim Entziffern vielleicht auch selber herausgefunden hat.
Karin Kobler. Es ist schon fast ein Volkssport geworden. Das Wellnessen, Baden in heissen Sprudelbädern oder Thermalbädern ist in der Schweiz beliebter denn je. aber meistens auch recht teuer. Das muss aber nicht unbedingt sein, hat sich der Verein Bagni Popolari zu Baden im Aargau gesagt und sich zum Ziel gesetzt, Baden in Thermen soll für alle gratis sein. Der Alex Moser über ein besonderes Stück Geschichte in der Schweizer Wellnesswelt.
Wo im Bäderquartier zu Baden das alte Thermalbad 2012 abgebrochen worden ist, da haben sich ein paar Badefans aus der Kulturszene gefragt, wo denn das heisse Wasser jetzt genau herfließt. Eine davon ist Kathrin Doppler.
Wir sind so im Winter durchs Bäderquartier gelaufen, haben geschaut, wo dampft es aus dem Tollendeckel raus und haben dann mit den ersten Guerilla-Thermalbädern angefangen, wo wir am Limmatsteg mit Schalltafel ein Bettchen aufgebaut haben und am Anfang wirklich einfach den Schlauch in die Tolle reingeschossen und angesogen und gewartet, bis es voll war.
Sie haben daraufhin an verschiedenen Orten im Bäderquartier so Guerilla-Bäder mit Thermalwasser für alle aufgestellt. Häufig auch in Kombination mit kulturellen Veranstaltungen. Es hat sich schnell umgesprochen und die mobilen provisorischen Badebecken sind sehr beliebt gewesen. 2017 hat Kathrin Doppler zusammen mit anderen den Verein Bagni Popolari gegründet.
Thermalwasser ist so wie im öffentlichen Raum geblieben und sichtbar gewesen. Ich würde fast sagen, mehr als vorher. Und die Leute haben sich so angefangen zu besinnen oder wir haben uns auch ein bisschen auf die geschichtlichen Fakten bezogen, dass eigentlich bis vor 200 Jahren ist es ganz normal gewesen, im urbanen Kontext im öffentlichen Raum zu baden.
Früher hat es nämlich öffentliche Armenbäder gegeben. Mit dieser Idee hat es der Verein Bagni Popolari schliesslich geschafft, dass im Jahr 2021 nicht nur das neue Thermalbad, sondern auch zwei kleine öffentliche Thermalbecken in Betrieb gegangen sind. In den heissen Brunnen kann man unter freiem Himmel gratis baden. Jetzt geht der Verein noch einen Schritt weiter. Er hat das mehrere hundert Jahre alte Badegeschoss vom ehemaligen Badegasthof Raben gekauft, als Genossenschaft. Und auch hier gilt wieder...
Also der Grundsatz von Bagni Popolari ist immer Thermalwasser für alle. Das ist mit den heissen Brunnen umgesetzt. Und trotzdem haben wir auch ein bisschen mehr Komfort bieten für Leute. Es gibt keine Umkleidekabine bei den heissen Brunnen zum Beispiel. Dass man auch indoor für wenig Geld kann Thermalbaden wie Trömer in naturbelassenem Thermalwasser. Sitztiefe Becken. Einfach.
Weil das Baden in Kombination mit Kultur so beliebt ist, haben schon über 900 Genossenschafterinnen und Genossenschafter Beteiligungen gekauft. Jetzt wird weiter Geld gesammelt für den Umbau, so dass man das Baden auch in geschlossenen Räumen in Zukunft günstig kann baden.
Baden, zu baden. Der Alex Moser ist das gewesen bei Regional Diagonal. Durch die Sendung heute hat sie der Benedikt Derni begleitet.
See you. Robert De Niro's Waiting, Panorama, hier auf SRF1 um 20 Minuten nach der 12. Und jetzt, genau in diesem Moment, passiert dem Himmel etwas.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
Der Mond verdeckt nämlich zum Teil die Sonne. Das heisst, es ist eine partielle Sonnenfinsternis, die etwa am 4. ab 11 Uhr angefangen hat. Kurz vor den einen ist sie dann fertig. Also es ist im Moment voll am Tun. Jan Eidl von SRF Meteo, sieht man denn die wirklich in der Schweiz vor lauter Wolken?
Ja, also es ist, man muss wirklich ein bisschen suchen, aber man hat die Chance, im Tessin vor allem, da sind die Wolken doch recht aufgelockert, da sieht man immer wieder mal die Sonne, dort hat man definitiv die beste Chance auf die Sicht zur Sonne, auch im Socks und ganz vereinzelt einmal im Rhonental. Aber sonst ist es wirklich eine graue Suppe, die wir hier jetzt über der Schweiz haben. Und eben so gegen die Eins ist die partielle Sonnenfinsternis ja sowieso schon wieder Geschichte. Es ist eh eine partielle Sonnenfinsternis gewesen, wo der Mond wirklich nur einen kleinen Teil von der Sonne angeknabbert hat. Also gerade mal so zwischen 10% und 15%, wenn man die ganze Schweiz würde anschauen. Also es ist eine kleine Geschichte. Jetzt mit diesen Wolken kommt aber jetzt auch noch für alle Skifans ein bisschen Schnee dazu. Es hat ja schon immer wieder geregnet oder geschneit, vor allem mal bei Nordhang. Und da kommen jetzt etwa noch bis in oben rein etwa 5 bis 10 cm dazu. Die Schneefallgrenze ist so bei 1000 bis 1400 Meter. Und sonst geht es eigentlich mehr oder weniger trieb und zeitweise nass weiter. Wobei man muss sagen, so richtig Westen und Wallis, dort ist es wirklich nur ganz selten nass. Und im Tessin, wie gesagt, dort ist es freundlicher und trocken bei 18 Grad. Im Norden haben wir etwa 10 Grad.
Morgen Sonntag ist der definitiv freundliche Teil vom Wochenende, oder?
Ja, das ist so. Wir haben sicher am Anfang noch zuerst Wolkenreste, Nebelfelder, die sich dann in der frühen Morgenstunde zuerst mal auflockern. Vielleicht im Glarnerland oder auch Nordmittelbünden geht es ein bisschen länger. Aber nachher haben wir eine ziemlich sonnige Wetterphase. Es ist eine Phase, weil es kommt auch schon wieder eine neue Störung. Die kommt von Nordwesten, also die Region Basel wird vielleicht schon die ersten dichteren Wolken so am Mittag gesehen. Dann im Verlauf des Nachmittags schieben sich die Wolken auch mehr und mehr übers Mittelland. Voralpen, Alpen, da geht es eigentlich ziemlich sonnig weiter. Ab und zu hat es mal ein paar dichtere Wolkenfelder, aber dort bleibt es auch am Nachmittag freundlich. Es ist auch von den Temperaturen her freundlich und morgen gibt es nämlich rund 15 Grad im Norden. Im Süden, wo es meist sonnig ist, haben wir etwa so 21 Grad und Beisen bloß noch schwach durchs Mittelland.
Apropos Blasen, da warten wir auf den Mänti. Da wird es nämlich windig, du hast gesagt, Beisen plus Nordföhn.
Genau, also wir können gerade Mäntig und Dienstag zusammenfassen, wenn wir jetzt vom Wind zuerst einmal reden. Also am Mäntig haben wir im Westen eine starke Beise und im Süden einen stürmischen Nordföhn mit Böen so um die 80 oder vielleicht auch 90 Kilometer pro Stunde. Und am Dienstag, da ist die Beise auch im Norden stürmisch unterwegs mit etwa 60 bis 80 Kilometer pro Stunde. Dafür lässt der Nordföhn im Süden langsam ein bisschen nach. Am Mäntig, da haben wir ein ziemlich unterschiedliches Wetter in der Schweiz. Im Osten, dort haben wir vor allem dichte Wolken, das heisst Ostschweiz, Graubünden, da gibt es auch ab und zu ein bisschen Regen oder auch ein bisschen Schnee, viel ist nicht, aber immerhin, die Schneefallgrenze wäre so bei 800 Meter. Aber so westlich vom Berner Seeland, Richtung Genfersee oder am Wallis oder auch im Süden, dort ist es einfach sonnig. Am Dienstag, da haben wir dann vor allem wieder in Deutschschweiz ein paar dichtere Wolken, vor allem wieder auch Ostschweiz, Graubünden. Dort ist es also nur zeitweise sonnig. Im Rest vom Land da dominiert aber der Sonnenschein. Wir haben Temperaturen im Norden so um 11 Grad, im Süden haben wir rund 15 Grad. Und eben mit dem starken Wind und kann man natürlich den Windchill ausrechnen und dann fühlt sich das Ganze deutlich kälter an.
Der Windchill. Wunderbar. Kommt das auch wieder mal vor. Aber nachher wird es ein bisschen Frühling, oder? Nach dem Windchill.
Genau, da haben wir keinen Windchill mehr und es kommt definitiv auch wärmere Luft wieder zu uns. Mittwoch, Donnerstag und auch der Rest von der Woche. Da geht es häufig sonnig weiter. Vielleicht haben wir ab und zu mal ein paar Nebelfelder am Morgen, ein paar Quellwolken über den Alpen. Aber das lässt sich doch gut leben mit 16 bis lokal 20 Grad. Im Süden gibt es eine kleine Einschränkung. Am Mittwoch zuerst noch ein bisschen mehr Wolken. Danach ist es auch häufig sonnig bei etwa 19 Grad.
Danke vielmals, Jan Eitel, und einen schönen Tag dir.
Danke gleichfalls.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. vermögenszentrum.ch.
Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just some.
James Blunt mit Bonfire Heart. Samstagmittag hier bei uns auf SRF 1. Jetzt ist es gegen 12:30.
SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken in der Region Basel. Auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Hallentunnel. Dann in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich ab Neufeld bis Schönbühl. Das Astra empfiehlt Reisenden Richtung Süden ab Bern via Thun und Brünigpass zu fahren. Weiter Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Herkingen. Dann in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Die Unfallstelle im Gubrist wurde geräumt, daher Rückstau. Und vor dem Gotthard-Nordportal 4 Kilometer Stau, 45 Minuten Wartezeit.
Die Nachrichten von SRF um 12:30 mit Marco Koller. Guten Mittag. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien läuft die internationale Hilfe an. Vor allem Länder aus der Region unterstützen das schwer betroffene Myanmar. Zwei Parteien laden heute zur Delegiertenversammlung. Bei der SVP geht es um das Thema Zuwanderung und die Grünen fordern mehr Einsatz für Menschenrechte. Der Schweizer Energiekonzern Alpiq hat letztes Jahr mehr CO2 ausgestoßen und er ist bei den Klimazielen nicht auf Kurs. Warum? Das erklärt die Chefin von Alpiq zum Schluss der Sendung. Und das Wetter? Heute ist im Norden oft grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es freundlicher bei 18 Grad. Mit der Stärke von 7,7 hat gestern in Teilen von Südostasien die Erde gebebt. Am stärksten betroffen ist das Bürgerkriegsland Myanmar. Dort ist unterdessen internationale Hilfe eingetroffen und mehrere Länder haben Hilfsgüter angekündigt. Livia Schmid berichtet.
China, Russland, Indien, Malaysia und Singapur. All diese Länder haben bereits Flugzeuge mit Hilfsgütern und Rettungskräften an Bord nach Myanmar geschickt. Außerdem kündigte China an, es werde dem Land weitere humanitäre Hilfe im Wert von umgerechnet knapp 14 Millionen US-Dollar zukommen lassen. Auch die westliche Welt sagte dem Land Hilfe zu, so kündigte etwa die EU eine erste Soforthilfe von 2,5 Millionen Euro an. Und die USA sprachen Myanmar ebenfalls ihre Unterstützung zu. In Myanmar spricht die Militärjunta von bisher über 1000 Todesopfern und über 2300 Menschen wurden demnach verletzt. Auch zeichnen sich große Schäden ab. Bei dem Erdbeben wurden Straßen, Brücken und Gebäude zerstört. Im benachbarten Thailand in der Hauptstadt Bangkok brach wegen des Erdbebens ein Hochhaus ein, das sich noch im Bau befand. Nach Verschütteten wird weiterhin gesucht. Vor den Medien sagte der stellvertretende Regierungschef Thailands, die Regierung habe weiterhin Hoffnung, dass es Überlebende gebe.
We always have hope. We work tirelessly and we still working around the clock to make sure that everybody is safe.
Man arbeite ununterbrochen, um sicherzustellen, dass alle in Sicherheit seien. In Bangkok starben mindestens 8 Menschen infolge des Erdbebens.
Livia Schmid hat berichtet. Nach der Verhaftung des Stadtpräsidenten von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ruft dessen Partei CHP für heute zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Damit soll die Freilassung von İmamoğlu erreicht werden. İmamoğlu war vor 10 Tagen festgenommen worden wegen Korruptionsvorwürfen. Als Stadtpräsident von Istanbul wurde er abgesetzt. Zurzeit sitzt der 53-Jährige im Gefängnis. Die Festnahme löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle mit der Verhaftung von İmamoğlu seinen wichtigsten politischen Gegner loswerden. In den USA will die Regierung die staatliche Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die USAID, auflösen. Und zwar bis im Juli. Das hat Außenminister Marco Rubio dem Kongress mitgeteilt. Die Behörde habe zu viel gekostet und zu wenig genützt, schreibt Rubio. Man beende alle Projekte, die nicht mit den Zielen der US-Regierung übereinstimmten. Kurz nach dem Regierungswechsel in den USA hatte die neue Regierung bereits die Gelder für die USAID gekürzt. Die Organisation zählte bis anhin zu den weltweit größten ihrer Art und organisierte zahlreiche Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe oder beim Wiederaufbau in Kriegsregionen. In der Gemeinde Puidu bei Lausanne treffen sich seit heute Vormittag die Delegierten der SVP. Ins Zentrum der Versammlung rückt die Partei die Themen Zuwanderung und Sicherheit. SVP-Präsident Marcel Dettling sagte:
Letzte Woche die neueste Kriminalstatistik. Wieder noch viel, viel mehr kriminelle Fälle in der Schweiz. Vor allem ausgeübt in der Mehrheit durch Ausländerinnen und Ausländer. Die Leute haben genug. Sie haben genug von dieser importierten Gewalt. Das brauchen die Leute nicht in unserer Schweiz. Wir wollen wieder eine sichere Schweiz.
Die SVP werde für eine sichere und freiere Schweiz kämpfen, sagte Dettling in seiner Rede vor den Delegierten. Unter anderem fassten die Delegierten an der Versammlung noch die Parole zur Abstimmung über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Auch die Grünen halten heute ihre Delegiertenversammlung ab in Brieg im Wallis. Im Zentrum steht die Forderung nach einem stärkeren Einsatz der Schweiz für Menschenrechte und fairen Welthandel. Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone sagte in ihrer Ansprache, die Schweiz müsse gegenüber der US-Regierung Position beziehen und sie dürfe sich auf keinen Fall bei Präsident Donald Trump anbiedern.
Wir wollen keine gefährliche Annäherung an die USA unter Trump. Die Schweiz muss aufhören zu lavieren. Die Schweiz muss Haltung zeigen. Mit der EU für das Völkerrecht, für die Demokratie und für die Menschenrechte.
Einem Freihandelsabkommen mit den USA erteilte Mazzone eine Absage. Schweizer Energiekonzerne stoßen beträchtliche Mengen an klimaschädlichem CO2 aus. Allein Alpiq ist für den Ausstoß von fast 7 Millionen Tonnen CO2 im In- und Ausland verantwortlich. Das entspricht etwa einem Sechstel dessen, was die ganze Schweizer Bevölkerung im Inland ausstößt. Und die Emissionen von Alpiq seien im letzten Jahr gar noch gestiegen, wegen der Energiewende. Das räumt Alpiq-Chefin Antje Kangiesser ein in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Klaus Ammann berichtet.
Bis 2040 will Alpiq eigentlich das Klimaziel Netto Null erreichen. Auf Kurs sei das Unternehmen da nicht, gibt Chefin Antje Kangiesser in der Samstagsrundschau zu. Der Grund sei die immer größere Zahl von Sonnen- und Windkraftwerken in Europa. Immer dann, wenn diese keine Energie liefern, kämen flexible Gaskraftwerke zum Zug.
Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Kraftwerke, die wir haben, insbesondere im Ausland unsere Gaskraftwerke, sie an Netzknotenpunkten sind und zum Netzausgleich dienen. Und je mehr Erneuerbare zugebaut werden, desto mehr werden diese auch abgerufen.
In Italien, Spanien und Ungarn betreibt Alpiq derzeit Gaskraftwerke. Um die eigene CO2-Bilanz zu verbessern, könnte das Unternehmen diese Kraftwerke verkaufen. Für Alpiq-Chefin Antje Kangiesser aber keine Lösung.
Ja, wenn ich dann nur die Alpiq anschaue, mag das für den einen oder anderen ein schlüssiger Weg sein. Ich denke aber, es nützt dem Klima überhaupt nichts. Und wir haben den Anspruch, diese Kraftwerke wirklich als Best Owner zu betreiben, indem wir immer wieder investieren, um immer wieder die Effizienz zu erhöhen.
Gaskraftwerke können deutlich effizienter gemacht werden. Klimaneutral werden sie aber erst, wenn das fossile Gas zum Beispiel durch grünen Wasserstoff ersetzt wird. Ob dieser rechtzeitig bis 2040 zur Verfügung steht, damit der Schweizer Energiekonzern sein Klimaziel erreicht, ist heute offen.
Klaus Ammann hat berichtet. Und dann noch der Blick aufs Wetter. Im Norden ist es heute meist bewölkt und zeitweise nass bei 10 Grad. Schnee fällt oberhalb von 1000 bis 1400 Metern. Im Süden gibt es sonnige Abschnitte bei 18 Grad. Morgen beginnt der Tag im Norden mit Wolkenresten und Nebelfeldern, dann wird es vorübergehend ziemlich sonnig, bis am Nachmittag aus Nordwesten neue Wolken aufziehen, dies bei 15 Grad. Im Süden wird es morgen meist sonnig bei 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war David Burkhardt.
SRF Sport.
Mit dem Peter Schneider. Vor ein bisschen mehr als einer Woche ist sie in St. Moritz noch Doppelweltmeisterin geworden. Heute wird Fanny Smith im Skicross zum vierten Mal Gesamtweltcup-Siegerin. Sie ist Schweden im Weltcuprennen auf Rang 3 gefahren. Und das hat gelangt für die vierte Kugel, 4 Jahre nach der letzten.
Ja, wahnsinnig. Ich bin mega, mega zufrieden. Es ist schon viele, viele Arbeit nach. Ich weiß nicht, das ist meine 16. oder 17. Saison. Und noch da sein, noch eine Kugel zum Holen, ist ja unglaublich.
In dieser Saison ist Fanny Smith zum 10. Mal oder 10-mal insgesamt auf dem Podest gestanden. Bei den Männern hat Schweden kein Schweizer in Final geschafft. Bei der Freestyle-WM St. Moritz gibt es für die Schweiz die 6. Medaille. Tina Siegenthaler und der Valerio Jud holen im Mix Snowboard Cross die Bronzemedaille hinter Frankreich und Australien. Der Valerio Jud hat sein Rennen noch klar verloren gehabt, darum ist Tina Siegenthaler mit über einer Sekunde Rückstand ins Rennen. Aber sie hat es dann doch noch geschafft, auf Rang 3 führen zu fahren und die Bronzemedaille zu sichern. Im Schweizer Fußball gibt es heute ein Frauen-Cup-Finale in Zürich. Im letzten Grund spielt der FC Basel gegen den FC Zürich. Ein besonderer Match für Combasol. Für die 30-jährige Zürcherin ist es ja im Prinzip ein Heimspiel. Nur läuft sie im Trikot vom FCB ein.
Ja, mega speziell. Ich glaube eben, ich bin in Zürich aufgewachsen, bin dort auch daheim, aber habe jetzt auch mein Herz ein bisschen da lassen. Von dem her ist es eine Kombination von beidem. Die Familie, Freunde kommen. Ich freue mich mega.
Der Frauen-Fussball-Cup-Finale fängt am 3 an und wird live auf SRF 2 gezeigt.
Am 3, auf dem 2 und jetzt sind wir wieder auf dem 1.
La paix.
Island Lost in France.
Samstagmittag hier auf SRF 1, gleich 10 Minuten vor den einen. Und wir kommen zum Aufsteller von dieser Woche.
SRF 1, Aufsteller.
Die Frage an dieser Stelle natürlich auch entsprechend, was ist euer Aufsteller von dieser Woche gewesen? Was hat euch in dieser Woche besonders gefreut, aufgestellt oder irgendwie? Es gibt doch die kleinen Magic Moments im Leben, die einfach plötzlich stattfinden, ohne dass man es irgendwie erwartet hat. Und dann ist man den ganzen Tag irgendwie geprägt von lauter Glück oder von irgendeinem Moment, der einem glücklich gemacht hat. Und falls ihr so einen Aufsteller erlebt habt in dieser Woche, dann schreibt mir doch den schnell via srf1.ch, Mail ins Studio anklicken oder aber schnell erzählen, Sprachnachricht machen, via WhatsApp abschicken auf 079 132 132 1. Und diese Woche ist ja das Ende von einer Wahnsinnssaison für Marco Odermatt. Er hat es sicher mitbekommen. Diese Woche hat er noch die kleine Kristallkugel als bester Riesenslalomfahrer von der Saison entgegennehmen. Entsprechend ein emotionaler Moment.
Ich weiss nicht, man gibt so viel für den Sport jeden Tag. Das ganze Team, Familie. Wow. Ja, ich weiß auch nicht, was.
Man merkt, dass da ganz viel Druck und Last runtergeht von Marco Odermatt. Was da aber noch ganz war, und er das gesagt hat, ist die Trophäe, nämlich die kleine Kristallkugel, die Marco Odermatt bekommen hat. Lang hat die aber eben nicht gehabt, hat uns am Morgen drauf der Sportchef von Swiss Ski verraten, Walter Reusser.
Ja, wir wollten ein Foto machen mit dem ganzen Team und dann hat er ja zusätzlich noch so eine Glasmedaille. Da ist er vorabgebeugt und da ist die Glasmedaille, die recht schwer ist, voll an den Rand von der Kugel geschlagen und hat dann eigentlich Scherben gemacht. Da ist nur noch der Oberteil von der Kugel da gewesen.
Dick, ja, wenn man mit der Medaille, die einem um den Hals hängt, gerade noch drauf verschlägt, das muss eben zuerst schon mal passieren, dass man auch beides gewinnt. Das hat zuerst mal lange Gesichter gegeben, aber der Marco Odermatt wäre nicht der Marco Odermatt, wenn er nicht die Situation auch noch irgendwie gedreht hat.
Ja, es war wirklich mega schön gewesen, wie sie reagiert haben. Zuerst haben sie alle Scherben weggetan, dann haben sie Fotos gemacht, sie haben gesagt, ja Moment, jetzt haben wir ja Scherben. Und dann hat der Marco mit dem Kernteam, also mit ihrer Riesenslalomgruppe, noch ein Fotos gemacht. Die waren vielleicht 7-8 Leute gewesen und es hat genau gelangt, jedem so eine Scherbe in die Hand zu drücken. Und die haben sie dann in die Luft gestreckt und gesagt, zusammen sind wir ein Team, egal ob die Kugel auseinandergeht oder nicht. Zusammen haben wir alle ein Teil wieder zugeliefert, dass wir wieder so erfolgreich sein können. Und es hat mich mega schön getäuscht, weil es ist sehr spontan gewesen.
Spontan, wunderschön. Schön und also, ja, strahlende Gesichter. Scherben bringen Glück. Was für ein Aufsteller. Lassen wir das doch ein Omen sein für die nächste Skisaison, die hoffentlich wieder so grossartig wird wie die diesjährige. Und eben, die Frage ist, was war euer Aufsteller gewesen? Habt ihr auch eine Glaskugel verschlagen mit der entsprechenden Medaille oder ist nicht irgendwie etwas passiert die Woche oder findet, es war so schön gewesen? Meldet euch, ich freue mich auf euren Aufsteller. srf1.ch Mail ins Studio oder eben schnell eine Sprachnachricht schicken via WhatsApp 079 132 132 1. Take me to the matador. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bull is on the rain, you need all the help you can. And the mariachi sings with the lonely mandolin. See those people shout out loud. Give me. Take me to the matador. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence. When I think I lost control, he will help me with my muse. In the age of win and lose, with the ancient
joyful hymn. Silver sunlets reach the sky. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Joyous in my Spanish heart. Joyful hymn, silver sunlets reach the sky. Did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it.
Bezos mit Man on Mars da auf SRF 1. Ist gleich eins.
SRF Verkehrsinfo.
Bin ich da nicht so schnell gewesen? Da ist da der entsprechend Jingle viel schneller gewesen als ich. SRF Verkehrsinfo von 12 Uhr, jetzt genau vor 13.00 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, daher Rückstau auf dem Westring ab Urdorf Süd. Dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich, immer wieder zwischen Kriegstetten und Herkingen. Sowie vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 3 Kilometer Stau und eine halbe Stunde Wartezeit ab Wassen. Die Einfahrt in Göschenen ist gesperrt. Samstag, es ist eins, das heisst Zeitlupe mit dem Simon Enzler.
Zeitlupe mit Simon Enzler.
In der Stadt Zürich soll es künftig verboten sein, auf öffentlichem Grund für kommerzielle Zwecke zu werben. Ja, und schon gerne im privaten Raum sollen die Plakate massiv eingeschränkt werden. Die Mehrheit vom Zürcher Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Werbung ausschliesslich zur Manipulation der Massen diene. Ja gut, jetzt kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, wie zum Beispiel ein Plakat für irgendeine Baselbieter-Linenstickerei genau soll Massen manipulieren. Und wenn, dann wahrscheinlich ganz kleine Massen. Aber aus Sicht vom Zürcher Gemeinderat ist kommerzielle Werbung grundsätzlich nicht mehr schlecht, weil sie gezielt und verdeckt Einfluss nehmen auf unsere Wahrnehmung und auf unser Verhalten. So, jetzt nehmen wir mal Folgendes an.